Es ist der richtige Ort, es ist die richtige Zeit, sagte der eine zum anderen. Du weißt, was du zu tun hast, Bastardprinz. Selbstverständlich. Lass uns diesen Irrtum der Geschichte korrigieren.
Hallo Leute, ich bin Michael Markus Turner und ihr hört die Veganauten im Warpcast. Viel Spaß mit der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Spin-Offs des Warpcast. Hier sind in altbekannter guter Laune Mario und der kongeniale Chris, genannt die Veganauten.
Wir sind die Veganauten. Hallo Mario. Die Veganauten kommen. Was geht ab? Ja, Spin-Off zum Warpcast, das ist krass. Ich hatte es ja schon in der Nullnummer ein bisschen erzählt. Mario, wir wollen mit unserem Spin-Off zum Warpcast einfach mal versuchen, wie die Zuhörer das annehmen, wenn wir anfangen, unsere Podcast-Formate aus dem Warpcast-Hauptfeed herauszulösen und als Einzelfeed zur Verfügung zu stellen. Ich stelle mir da vor, dass es vielleicht für den Zuhörer ein bisschen einfacher ist, das wirklich zu filtern, was er konsumieren möchte und halt auch nur das zu bekommen, was er konsumieren möchte. Das heißt, wenn er halt die Periroden-Themen bei uns gerne hören möchte, dann abonniert er halt die Periroden-Feeds. Und die Star Trek Feeds kann er dann praktisch anderen überlassen oder halt andersrum. Wenn er eher Lust auf Star Trek hat, kann er die Star Trek Feeds abonnieren und muss halt nicht die Periroden-Sachen in seinen Podcatcher bekommen. Ist ein kleiner Testballon, wir probieren das mal aus und schauen, wie das läuft. Deswegen machen wir das hier in Form der Veganauten. Und Mario, über was wollen wir denn überhaupt sprechen?
Es gibt sogenannte Periroden-Miniserien. Das sind Spin-Offs der Hauptserie, die Themen abseits der Erstauflagenhandlung bearbeiten, die aber irgendwie mit der Erstauflage verbandelt sind. Liegen gebliebenes Aufarbeiten, Themen, für die in der Erstserie so nicht der Platz wäre. Und die erzählen in 12 Heften dann eigentlich grundsätzlich immer eine nette Geschichte. Diese 12 Hefte, das hat sich etabliert, kommen 14-tägig. Und in den letzten Jahren hatten wir jedes Jahr eine Miniserie, so dass wir im Endeffekt sagen können, Periroden hat, ja, 26 Wochen im Jahr, also die Hälfte des Jahres, Pi mal Daumen, 2 Hefte pro Woche, die man lesen sollte. Da gibt es jetzt eine neue Miniserie. Gut, was heißt jetzt? Wir sind schon bei Heft 7. Die nennt sich Vega. Vega ist von Michael Markus Turner konzipiert. Das ist das erste Mal, dass er für die Handlung komplett verantwortlich ist und auch die Exposés liefert. Und er hat sich ein schönes Thema aufgegriffen, was auch ewig lange in der Erstauflage zu kurz kam. Nämlich die Feronen, Vega und so ein paar liegen gebliebene Sachen rund um das erste galaktische Rätsel.
Warum eigentlich genau jetzt? Das ist eine spannende Frage. Zum einen müssen wir ehrlich sein, wenn Vega jetzt eine Gurke wäre aus unserer Sicht, dann würden wir das auch nicht machen. So, das heißt, wir haben erstmal ein bisschen Anlauf gebraucht, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir machen das ja in 12 Wochen. Das heißt, immer sonntags kommt dann eine Folge Veganauten, zusätzlich zum normalen Warpcast am Dienstag und am Freitag. Und wenn ihr dann vom 20.06., also heute, wo ihr das hören könnt, heute ist die Erstveröffentlichung der 20.06., 12 Wochen in die Zukunft schaut und dann noch eine Woche drauflegt, also an der 13. Woche ab jetzt, sind wir mitten in der Periroden-Podcast-Woche, wo wir unsere große Special-Sendung über Vega noch machen wollen. Da wollen wir mit allen Redaktionsmitgliedern von warpcore.de sprechen und alle Meinungen nochmal zusammenfahren, wenn das Ding dann wirklich raus ist und die ganze Sache sich ein bisschen gelegt hat. Es sind ja dann meistens im Nachhinein noch irgendwelche Autoren oder halt der Verantwortliche selber, der da noch Äußerungen trifft und vielleicht das ein oder andere bisschen einordnet. Und das wollen wir halt alles mitnehmen in diesen ganzen Rutsch und halt euch hier präsentieren.
Yay.
Yay. Wie gesagt, 12 Wochen, 3 Podcasts in der Woche. 2 davon Periroden. Periroden ist für uns ein starkes Thema, Mario, oder?
Ja, jetzt kommt die heiße Jahreszeit. Schon gesehen, nächste Woche 35 bis 40 Grad. Da wird es ziemlich schwierig für mich, dann die Aufnahmen mit dir zu machen, weil bei 45 Grad Raumtemperatur, 40 Grad draußen, wird es schwierig noch zu denken und vernünftig zu reden. Müssen wir mal gucken, wie wir das gemanagt kriegen. Aber wir haben ja einiges vorproduziert.
Einfach in die Dusche setzen und dabei das Wasser laufen lassen. Macht bestimmt einen super, super Sound.
Ergibt keinen Sinn.
Alles klar. Mario, Vega, wie kam es eigentlich dazu? Warum Vega? Warum 2021 die Serie oder die Miniserie Vega?
Ich könnte jetzt natürlich in meiner bekannt charmanten und liebensgewürzigen Art sagen, wegen der Wuptizität.
Wegen der Wuptizität und weil die links gedreht ist.
Aber sowas von. Nein. Das ist eine Frage, die musst du Michael Markus Turner stellen. Also, es ist immer so, dass die Autoren für so eine Miniserie offensichtlich irgendwie eine Idee haben, einen Pitch liefern. Vielleicht auch noch nicht mal der Verantwortliche für die Miniserie. Und Klaus Frick, je nachdem, ob es ihm gefällt und ob er da drin marketingtechnisch Chancen sieht, nimmt es an. Und Vega war jetzt, ja, das war halt eine Idee von den Autoren, wer genau sie hatte. Oh, ich habe nicht alle sämtliche Fanpublikationen gelesen. In irgendeiner steht's garantiert schon drinne. Und ja, ich meine, frag mal Stephen King, warum hat er damals über S geschrieben? Er weiß es auch nicht.
Aber denkst, ihm eingefallen ist. Denkst du nicht, dass diese Rückbesinnung auf den Anfang der Serie einfach was mit dem 60. Geburtstag zu tun hat?
Nö.
Denkst du nicht?
Nein, also ich denke, das passt andersrum. Das Nein ist, heißt jetzt nicht, dass es gezielt hingegangen wurde und wir müssen jetzt was auf der Anfangszeit der Serie machen. Also
du denkst, dass der Pitch gekommen ist und dass es halt reingepasst hat?
Richtig, das war die richtige Idee zur richtigen Zeit, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand so eine Miniserie wie Vega vielleicht schon grob vorkonzipiert hat. Vielleicht hat die auch schon seit 3, 4, 5, 10 Jahren rumgelegen und vor sich hin oxidiert und gereift. Das kann man nicht sagen. Es passt halt wie die Faust aufs Auge zum 60. Jubiläum. Aber auch die Miniserien um die Sol wären zum 60. Jubiläum sehr passend gewesen. Ist immerhin das Raumschiff der Seriengeschichte. Ja, da hätte es viele Ansätze gegeben, die man jetzt zum 60. hätte machen können. Klar passt es wie die Faust aufs Auge, logisch, aber das ist dann Klaus Frick, ne? Der erkennt eine Idee, sieht, dass man die damit reinbinden kann und macht es dann halt, ne?
Ja, aber sind die Miniserien nicht an sich immer sehr Fanservice-lastig? Also ich meine, wir haben Stardust, was eine Rückbesinnung ist.
Stardust war keine Rückbesinnung, absolut nicht. Stardust war eine Lücke, die nochmal liegen gebliebene Handlung zwischen Band 2599 und 2600, wenn ich es ganz richtig habe, schließt. Und die weitere Entwicklung von S, Bruder oder Schwester, wie man es auch immer nennen will, Talin. S hat sich da ja geteilt in zwei Teile, weiterführt. Sol war halt Fanservice insoweit, als dass man die Sol unbedingt nochmal wieder erleben wollte. Aber das ergibt sich, verstehst du? Selbst sowas wie seinerzeit die Handlung um die Zynos und den Schwarm, die man auch in der Miniserie abgehandelt hat. Das hatte zum Beispiel zur aktuellen Serienzeit überhaupt keinen Bezug.
Aber gerade jetzt in Vega, also wir haben ja schon ein bisschen gelesen, ne? Wir wollen uns halt wirklich inhaltlich bloß auf das erste Heft konzentrieren. Aber trotzdem muss man ja sagen, Vega ist schon sehr viel Fanservice drin.
Ja, das bietet sich natürlich an, wenn ich im Jahr des 60. Geburtstags der Serie eine Miniserie rausbringe. Sie thematisch dann auch noch ein bisschen an die Anfangszeit der Serie anknüpft, weil halt die Themen zusammenpassen, ne? Siehe, ne? Marketing. Ja, da wird es natürlich dann an, entweder hat Michael Markus Turner das vorher sich so gedacht, oder es wird vom Verlag aus, also Klaus Frick, gekommen sein, dann macht das doch mal ein bisschen, auch stilistisch so ein bisschen mehr für die Altleser. Und es ist ja auch gut.
Du sagtest jetzt gerade schon, dass wir anknüpfen an die Serienanfänge. Jetzt geht das erste Heft ja mit einem großen Versprechen an den Start. Das neue galaktische Rätsel. Schön und gut. Es gibt jetzt also ein neues galaktisches Rätsel. Aber Mario, was ist denn eigentlich das galaktische Rätsel? Was soll das alles?
Das war so die Serienhandlung, die mit dem Sprung Perry Rodens zur Vega rund um Band 9. Ich müsste nachgucken, ich habe die Peripedia jetzt nicht offen, begonnen hat. Perry hat da ja die Vega erreicht durch den Hilferuf der Feronen. Hat die bösen Topsieder bekämpft. Denen ein akonidisches 800 Meter Schlachtschiff geklaut. hatten sie aus dem System der Vega vertrieben. Und gleichzeitig hat er vom Tort, dem Herrscher der Feronen, gesagt bekommen, ey du, Kollege, ich hab da was. Das nennt sich Transmitter. Weißt du, da steigst du ein und dann kommst du auf dem anderen Planeten sofort wieder raus. Und das ist mein Geheimnis, deswegen kann ich an so vielen Orten so schnell zugleich sein. Ja, und da hat sich Perry gedacht, cool, will ich auch. Ja, und der Tort musste ihm dann sagen, du, ich weiß aber nicht, wie Transmitter gebaut werden. Ja, dann hat Perry erfahren, dass da die Baupläne angeblich in der sogenannten Zeitgruft sein sollen. Und damit nahm das Rätsel seinen Ursprung, nämlich, was sind die Transmitter und wer hat sie erbaut? Und gleich im ersten Heft kam dazu auch die Aussage, Wesen, die länger als die Zeit leben.
Als die Sonne, Mensch, Mario, was ist los?
Entschuldigung.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir sind in Band 10, sind wir in die Vega gekommen. Mit Raumschlacht im Vega-Sektor.
Ja, und irgendwo zwischen 13 oder 14, das Geheimnis der Zeitgruft, fing dann diese Handlung an.
Genau, Festung der sechs Monde war noch die Ende des Topsiegerkriegs und dann das galaktische Rätsel war Band 14.
Ja, aber da kam schon vorher ein bisschen was zum galaktischen Rätsel. Also die ersten zwei Stationen hatten sie ja vorher schon.
Ja, irgendwie sowas.
Angeteasert zumindest. So, ja, und da ging es halt 5-6 Hefte lang darum, wer hat diese ganze Prüfung, das waren dann Prüfungen, besitzt ihr den obersten Geist, also könnt ihr fünfdimensional denken oder habt ihr Parafähigkeiten, das brauchte man. Gewohnt im 60er Jahre Naivcharme mit wirklich hanebüchenden Logikgängen.
Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft, ne? Also kann jetzt natürlich viel darüber schimpfen oder wir haben ja auch viel darüber geschimpft, aber ich muss sagen, so ein paar Storybytes davon, die bleiben mir in einfachem Kopf, gerade auch diese Zeitreise mit dieser Fantasy-Schlacht der Feronen da, das ist schon alles ganz toll.
Wo ja, man hättest dann den du mich mal ausreden lassen?
Ja, aber ich habe jetzt auch viel darüber nachgedacht nochmal und mir ist das ehrlich gesagt alles ganz gut im Gedächtnis geblieben, von daher kann es nicht so schlimm gewesen sein.
Ich sag ja, es hatte seinen speziellen 60er-Jahre-Naiv-Charme, die Logik-Sachen waren hanebüchend, aber es war halt das erste Mal, dass Perry Rodan ein bisschen in Richtung geheimnisvoll, mystisch ging und die reine Science-Fiction und die Techniklastigkeit der frühen Hefte ein bisschen verlassen hatte, wo man so ein bisschen ins Esoterische abglitt. Teilweise, ja, ohne die Technik jetzt nach hinten komplett zu stellen. Und das Ganze konnte man dann vielleicht als frühe Form des sogenannten Sense of Wonder, was auch immer das sein soll, ich mag dieses Wortkonstrukt an sich nicht, man hat einen kosmischen Hauch gespürt.
Ja, ja, genau, also in diesem kosmischen Rätsel beginnt ja die ganze Kosmologie dieser kosmischen Überwesen, der Superintelligenzen oder was auch immer, wie man sie nennen möchte. Ich finde das ehrlich gesagt ganz toll und das fügt der Reihe zu dem Zeitpunkt echt was hinzu, so was halt größer ist, was halt Spaß
macht. Ja, vor allen Dingen brauchten sie halt, nachdem sie gesehen haben, rund um Band 10 schon, da haben sie ja dann die ominöse 1,1 Auflage gemacht, also das erste Heft noch ein paar Mal nachgedruckt und durch den Phasenvertrieb hattest du ja nicht in ganz Deutschland gleichzeitig die Hefte, sondern teilweise bis zu 9 Wochen versetzt, ne?
Oh, echt?
Ja, ja. Österreich zum Beispiel hast du die Hefte immer 9 Wochen später gekriegt. In Süddeutschland waren sie teilweise 4 bis 5 Wochen später als in Norddeutschland.
Obwohl die Redaktion in Rastatt gewesen ist, okay.
Ja, das ist zeitschriftentypisch, ja. Und damals hattest du halt wirklich nicht so die Riesenkapazitäten, dass du über Nacht ganz Deutschland beliefert hast, ne? Und war ja auch nicht schlimm. Da hat man halt gemerkt, okay, unsere Auflagenzahl geht durch die Decke, wir müssen irgendwas machen. Wir hatten zwar auf 30 Hefte angelegt, aber das ist auch eine Aussage, die steht auch so im Werkstattband, die hat mir auch Karl-Herbert Scheer damals bestätigt. Er und Walter Ernsting haben sich halt hingesetzt und eigentlich wollten sie nur eine uralte, überlegene Rasse entwickeln, ne? Für die Transmitter. So als ein bisschen Geheimnis, damit sie nicht nur Military Science Fiction bedienen. Sie wollten ja nur wirklich alle Lesarten und Spielarten ein bisschen zufriedenstellen. Und dabei kam dann halt die Idee mit Wer genau von beiden die hatte, wissen sie heute beide auch nicht mehr. Mensch, machen wir Perry Roden doch das, was er literarisch vielleicht auch mal irgendwann sein könnte, machen wir ihn unsterblich. Und da hat sich halt diese, ja, Macht, die hinter der Transmitterstrecke steht, angeboten. Und das war halt das Endergebnis vom kosmischen Rätsel. Also als das kosmische Rätsel losging, hatten sie noch gar nicht so wirklich die Idee, was es jetzt eigentlich sein soll. Aber sie hatten die Idee, sie machen Perry unsterblich.
Ich glaube, das hatten sie ganz bis zum Schluss, bis sie auf Wanderer angekommen sind, wie sie wirklich gehabt, was jetzt es eigentlich ist. Das ist ja erst dann mit diesem einen Satz gefallen, ja, es sind irgendwie Milliarden von Bewusstsein. Und danach changiert das ja auch nochmal, das wechselt sich ja auch nochmal durch, als dann Perry hingeht und den Fiktivtransmitter abholt bei S. Und diese Reise zu den Barkuniden, das...
Oh Mann, jedes Mal, wenn ich fiktiv höre, weißt du, woran ich da denken muss?
Nee, erzähl mir das.
Batman, The Dark Knight Returns von Frank Miller, eins der besten Werke aller Zeiten der Comicliteratur. Da gibt es einen erwachsenen Filmstar, der schreibt sich V-I-C und dann Tief, also Vic Tief. Und wenn du das mit Pornos zusammennimmst...
Danke für diese Anekdote.
Deswegen ist der Fiktivtransmitter für mich immer...
Entschuldigung. Ich habe auch nie gerafft, wie sie auf die Idee gekommen sind, Fiktiv-Transmitter zu machen. Ich meine, Fiktiv und Transmitter, das passt ja nicht zusammen. So, was soll da eigentlich
sein? Ja doch. Das Funktionsprinzip eines Transmitters ist ja eigentlich, dass du eine Station hast, in der du einsteigst und eine Station, in der du aussteigst. Ja, die eine Verbindung zueinander
haben. Ja, genau.
Und der Fiktiv-Transmitter ist nichts anderes wie beamen. Ja, nur eben über viel höhere Reichweiten, weil du brauchst kein Empfangsgerät.
Ja, ja, klar. Aber fiktiv fühlt sich für mich so an, als ob man sich die Gegenposition bloß vorstellen muss.
Aber man hätte ihn auch einen variablen Transmitter nennen können. Oder klingt aber nicht so schön wie Fiktivtransmitter als ein Wort. Ja. Das klingt auch schon wieder so blöd. Nehmen wir es einfach mal hin, man hat es damals halt so genannt und es ist auch für mich völlig okay. Und ich denke auch, das erklärt das alte galaktische Rätsel auch sehr gut. Und wir sollten vielleicht jetzt mal mit Band 1 der Wege anfangen.
Genau, bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Wir machen das so, wie wir das auch ganz normal im Warpcast bei unseren Heftbesprechungen machen. Wir reden erst über die Metadaten. Also wann kommt das Heft raus? Wer ist der Autor? Wer hat das Titelbild gezeichnet? Wo ist der Handlungsraum? In welchem Zeitraum? Zu welchem Zeitpunkt bewegen wir uns? Ne? Dann wollen wir ganz kurz über das Titelbild sprechen, über die Handlung, dann das Fazit ziehen und am Ende eine kleine Wertung abgeben. Wir werten von 1 bis 10, ja, also auf einer 10er-Skala. Wir fassen das dann zusammen und machen dann am Ende eine Reihung der besten Hefte.
Mit der Meta wird's auf Kreta immer später. Ich hatte Chris versprochen, dass wir zum etwas professionellerem Auftreten in diesem Podcast mindestens 2 bis 3 Altherrenwitze pro Stunde kriegen. Und das war Nummer 2. So, unser Showmaster Chris wird in liebensgewürziger und altbekannter Form uns jetzt die Metadaten liefern. Chris, walte deines Amtes.
Ich danke dir, Mario. Wir sprechen heute über Perry Roden, Vega Band 1. Das erste Heft der Vega-Miniserie heißt Im Licht der blauen Sonne. Das neue galaktische Rätsel, ein Wesen aus der Vergangenheit greift ein. Autor ist Michael Markus Turner, Titelbildzeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, den 19. März 2021. Unsere Hauptpersonen sind Perry Roden, Reginald Bull, Gookie und Jillian Weatherby. Der Handlungszeitraum erstreckt sich im Jahr 2059. Das spielt also, Pi mal Daumen, 13 Jahre nach Ende des Mythoszyklus und 12 Jahre vor Beginn des Kautarchenzyklus, also relativ genau in der Mitte zwischen den beiden Zyklen. Und wir befinden uns im Vega-Sektor. Das ganze Heft lang. Wir verlassen die Vega, glaube ich, auch noch nicht, oder? Nee, genau. Wir erfahren bloß, wie sie in den Transmitter einsteigen. Mario, das Titelbild.
Wow.
Weißt du, wo ich als erstes dran gedacht habe?
Nein.
Silence Will Fall.
Keine Ahnung.
Doctor Who, die Matt Smith. Sachen mit diesem Spalt in der Wand. Kannst du dich erinnern am Anfang? In der ersten, wo er Fischstäbchen mit Vanillesoße.
Das hier erinnert mich persönlich ein bisschen an Sci-Fi Horror Games.
Ja, 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 ja. Das hat so Dead Space.
Das war auch so mein Gedanke. Dead Space hat auch diese Rotkombination drin. Mir ist eben gerade was eingefallen zum Thema Vega. Vega, ich träum von dir heute Nacht.
Danke für diese Tangente, Mario Stars. Applaus.
Anyways, das Titelbild kriegt von mir eine ganz klare 9 von 10, weil es ist geil, es ist ein Hingucker, es ist am Kiosk einfach nur schön. Gillian Weatherby, es ist so der eine Punkt, den ich abziehe. Das ist eine sehr starke Reminiszenz an Star Trek Discovery an Michael Burnham. Und ich kann Michael Burnham auf den Tod nicht mehr ab.
Muss ich sagen. Also ja, und so erinnert sie mich überhaupt nicht an Michael.
Nein, im Heft überhaupt nicht. Vor allem, sie flennt auch nicht alle zwei Seiten. Also von daher, aber das Titelbild ist es so Michael Burnham.
Das Raumschiff, was dort abgebildet wird, das ist ja ein Raum, soll wahrscheinlich ein Raumschiff der Makani sein, also unserer neuen Antagonisten.
Dieses Raumschiff. Oder eins der Ferronen.
Oder eins der Ferronen. Stimmt, das muss ja eins der Ferronen sein.
Klar, weil die hatten eiförmig.
Genau, eiförmig, ja, du hast recht. Genau, weil die Makani werden ja doch als Kugelraumer beschrieben mit irgendwelchen Aufbauten.
Bei denen lese ich immer die Makaroni. Ich weiß nicht warum, es ist nicht Absicht.
So Mario, würde ich sagen, also für mich gibt's auch, mir gefällt es auch sehr gut, nicht so gut wie dir. Ich denke, mit einer 8 von 10 bin ich zufrieden. Weil ich leider schon die Hälfte danach gesehen habe und weiß, dass die sich noch ein bisschen steigern.
Was mir so ein bisschen missfällt an den Titelbildern, nicht nur Erstauflage, sondern auch Vega. Ich dachte, bei Vega wäre es vielleicht ein bisschen anders. Das Titelbild ist kleiner als der Heftinhalt.
Was meinst
du? Früher waren die Titelbilder gleich groß, genauso groß wie die Heftinnenseiten. Mittlerweile stehen die Heftinnenseiten oben und unten immer einen Ticken über.
Im Druck, gell? Das ist mir auch aufgefallen.
Das geht mir... Entschuldigung! Da krieg ich Plack!
Nee, ich hatte erst gedacht, dass die irgendwie beim Heften verrutscht sind, weißt du? Dass die Deckseite verrutscht ist, aber unten liegen die bei mir immer sauber Kante auf Kante. Und oben steht so ein halber Millimeter oder so. Also wirklich wenig, ne? Aber man sieht's halt.
Es ist bei jedem Heft, es ist ungefähr ein Drittel Millimeter. Ich hab's ausgemessen. Und das ist auch, es ist optisch einfach störend. Das ist, als wenn da oben nochmal zusätzlicher Rand drauf ist.
Fühlt sich irgendwie nicht wertig an, ne?
Boah.
Obwohl der neue Druck von den Heften ja sehr, sehr gut ist. Und auch hier die Qualität von den Miniserienheften, die sind ja eh immer ein bisschen anders als die Erstausgabe.
Ja, glänzend, Cover, matt.
Ja.
Also vom Anfassen her, ja, das ist hochwertig. Aber warum muss das Cover kleiner sein als der Inhalt? Das geht mir auf den Zeiger.
Ja.
Aber gut, das sind Marginalien. Das werten wir nicht dem Heft an, um Gottes Willen. Das musste mal erwähnt sein. Ja, die Handlung kann ich gar nicht so gut zusammenfassen.
Lasst uns da einfach mal gemeinsam stationsweise durchgehen. Also, wir haben ja Perry, Retsch und... Oder Retsch, entschuldigt. Leute, beruhigt euch. Ich meine Bulli, ruhig. Wir sind ja nicht in Neo. Also, wir haben Perry, Gookie und Bulli, die das Vega-System besuchen und die Einweihung des neuen Palastes, des neuen roten Palastes anschauen wollen. Und in der Anfangsszene habe ich mir so gedacht, so, uff, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja nicht bloß inhaltlich, also von der Handlung her, eine Reminiszenz an die ersten Hefte, sondern für mich kamen die drei schon echt rüber wie aus den ersten 50 Heften.
Ja, und auch sprachlich, stilistisch hat sich Michael Markus Turner hier sehr der alten Schreibweise angenähert. Er hat sie nicht eins zu eins übernommen. Aber er hat sehr bewusst, und ich weiß, dass er es sonst anders macht, kurze Sätze, prägnante Adjektive.
Auf klare, einfache One-Liner reduziert, gerade mit Bully zum Beispiel.
Ich muss sagen, von Zeit zu Zeit genieße ich sowas.
Ja, aber ich hatte es relativ schnell in Kontrast gesetzt zu 3100, keine Ahnung was. Also so in der Richtung, da spürt man das direkt, dass die Charaktere irgendwie anders sind, ne? Es fühlt sich so ein bisschen an, als wären die auf einer, keine Ahnung, Sommerfreizeit, wo sie gemeinsam in den Urlaub fahren und sagen, ach komm, wir besuchen mal unseren Kumpel, den Tort.
Jo.
Und dann dort halt ankommen so und halt total unbeschwert. Halt der ganze, das ganze Chaos, was die Kairaner hinterlassen haben müssen, der ganze, die Datensintflut, der Posizid, was immer halt noch seine Kreise nach sich zieht oder seine Folgen nach sich zieht. Es wirkt halt hier alles sehr unbeschwert, sehr locker, sehr leicht, sehr einfach. Das verlieren sie relativ schnell in den ersten Heften, ne? Aber hier fällt einem das noch so in die Augen.
Ja, es ist ein schönes Setup, vor allen Dingen insbesondere die kleinen Kabeleien, die wir drin haben.
Die sind wirklich schön.
Reginald Bull ist der oberste Chef der Terraner. Perry ist nur ein Kommissar, also quasi sein Angestellter, wenn man es jetzt mal ganz böse übertreiben möchte. Und trotzdem wird Bulli stehen gelassen vom Tort und Perry wird begrüßt, so nach dem Motto, du bist die Nummer zwei, halt die Klappe. Fand ich toll.
Was aber für diese Reminiszenz an die ersten Hefte nicht so richtig funktioniert, ist für mich der eigentliche Einstieg, weil bevor wir diese Handlung mit Perry und Bulli bekommen, haben wir diese Vorblende, als das Schiff des Torts zerstört wird, ne? Und der Tort dann so sagt, ja, daran sind bloß die Terraner schuld, dieser Perry Roden. Das fand ich ein bisschen fehl am Platz, das hat mich ein bisschen gestört.
Ja.
Zumal bekommen wir ja immer noch diese Zwischenspiele mit den Makani gezeigt, wo dann der Makani Krakatau und seine Gino Linea zum Beispiel, heißt die Kommandantin, glaube ich, von dem Schiff, wo sie dann nochmal so in ganz kurzen Kapiteln, wo das ist meistens nur eine halbe Seite oder sowas, da nochmal zusammenfassen, was da jetzt gerade auf Seiten der Antagonisten abläuft, ne? Das fühlt sich für mich so vom Text her sehr ungeordnet an. Sehr über Tische und Bänke. Zumal sich dann halt auch die Handlung halt auf mehrere Orte erstreckt. Das war halt in den ersten Heften auch selten so.
Da muss ich dann aber sagen, das ist mir nicht ganz so stark so gegangen. Liegt vielleicht jetzt ein bisschen mit daran, dass du viele Sachen, Anspielungen aus der Serienvergangenheit. Und Michael Markus Turner hat hier wirklich tief in die Kiste gegriffen und auch die 1300er Hefte und so weiter mit angesprochen. Das mag dich ein bisschen mehr aus dem Lesefluss gerissen haben wie mich. Also ich empfand das gar nicht so als störend. Aber vielleicht bin ich da auch anspruchsloser, keine Ahnung.
Nee, das meine ich nicht mal mit den Anspielungen oder mit diesen Name-Drops. Ich meine, wir haben die Erzählebene, diese Vorblende auf das Schiff des Torts, als es zerstört wird. Dann haben wir die Makani, dann haben wir Perry Roden und seine Kumpels. Dann haben wir an Handlungsschauplätzen Ferol, also Torta, die Stadt. Wir haben das Schiff der Makani, wir haben das zerstörte Schiff des Torts und wir haben den 35. Planeten. So, das ist mir alles, das ist mir zu viel. So früher, also in den ersten 19 Heften hatten wir mal selten mehr als zwei Handlungsorte und Handlungsstränge, weißt du? Ich finde, also diese Reminiszenz, die man hier am Anfang gemacht hat mit Bulli, Perry und Gucki, die hätte man halt auch auf die Textkonstruktion anwenden können.
Och, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kann dir jetzt an der Stelle nicht zustimmen. Ich habe es gar nicht so empfunden, aber um Gottes Willen, jedem seine Meinung, alles in Ordnung. Also ich fand es trotzdem toll.
Zumal, muss ich sagen, hatte ich auch keinen Mehrwert von dem Vorgriff auf die Zerstörung des Schiffs des Tort und von den Makani-Sachen hat sich selten für mich so angefühlt, als wäre das jetzt sinnvoll.
Na, für mich hat sich sehr sinnvoll angefühlt, weil bei den Makani kam für mich von vornherein raus, dass sie offensichtlich mit uns Terranern verwandt sein müssen oder sehr nahe sein müssen. Und das erste große Mystery-Geheimnis wird ja schon gespoilert. Hinter ihnen steht noch jemand, der das Sagen hat. Hinter Krakatau. Er hat also noch einen Meister. Das war ein wichtiges Detail. Er hat seinen komischen Vogel. Es gab in der Serienvergangenheit exakt eine Person, die einen Vogel hat. Nee, zwei Personen, die einen Vogel hatten. Das eine war Shabazza, ein Gegenspieler Perry Rodens. Ein intelligenter Gesteinsbrocken. Ja, ernsthaft. Und dessen Vogel, ein Lamuni, der die Energieebenen wechseln konnte, parabegabt, war eine Zeit lang Monkeys Begleiter.
Stimmt, das hattest du mir vor kurzem beim 30-32 Sandschwimmer erzählt, gell?
Richtig, und wenn ich dann sehe, dass die Makani so ein bisschen wie kybernetisch aufgewertete Menschen wirken, dazu der Name Bastardprinz, der erinnert mich so ein bisschen an diese Doublette von Atlan bei den Kairanern, der hat sich auch als Bastard gesehen. Dann so eine Art Abart des Lamuni. Gut, was dieser Vogel kann, wissen wir nicht, aber offensichtlich wirkt er stabilisierend auf Krakatau. Das war schon eine ganze Menge an Mini-Details, die jetzt hier im ersten Heft gespoilert wurden in diesem kurzen Mini-Kapitel. Die waren für mich eigentlich das Interessanteste am ganzen Heft.
Ja, vor allem werden ja auch schon Gerüchte über S eingestreut, was jetzt mit S nach dem nach dem Verschwinden eigentlich passiert sein könnte. Ich glaube, Perry erzählt es Scooby gegenüber, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass man halt munkelt, dass es sich erneut geteilt haben könnte. Es hatte sich ja bereits vorher schon geteilt, ne? In Es und Estatu oder halt Tallinn.
Nein, Es und Tallinn. Estatu war eine Superintelligenz, die vor über 20 Millionen Jahren gelebt hat, von einer anderen Superintelligenz besiegt wurde, zerrissen wurde, aber den Kern, die Essenz von Estartu, die ist in Es aufgegangen. Es hat also Estartu gerettet.
Ach, die
Keimzelle irgendwann wieder aus, sozusagen, ja. Irgendwann wieder ausgekotzt, wenn man es mal so salopp sagen darf. Und da gab es zum Beispiel dann auch, und das wirst du dann in den späteren Vega-Heften noch wieder seltsam finden, Estartu war eine sehr auf Pflanzenbasis funktionierende Superintelligenz. Ihre Schiffe sahen aus wie Pflanzen. Und es gab die Allväter oder wie immer auch die sich nannten. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich müsste nachgucken in der Peripedia. Das war der Pflanzenvater Aristis zum Beispiel. Das war ein großer Baum. Oder Wald. Intelligent. Mhm. Baum?
Ja, ja.
Baum, 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 Baum.
Schmetterling?
Ja, die Metterschlinge, das war mal so cool. Ich war 14 oder 15, wir lagen im Freibad bei 40 Grad, wir haben gegrillt. Also, wir waren das Grillgut. No? Mm. Ja, es brutzelte so richtig schön die Haut und ja, Hautkrebs, wir kommen. Und da flog ein Schmetterling lang. Und irgendwie gucke ich den an und mir rutschte raus, geil, guck mal, ein Metterschling. Und seitdem kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf, diesen Wortwechsel, Wechselstabenverbuchsler.
Bei mir ist es genauso mit Gorfharten und Deckstoße.
Bitte was?
Gorfharten und Deckstoße.
Was?
Ja, du brauchst so eine Deckstoße in deinem Gorfharten, um die Kichterlette aufzuhängen.
Ach du grüne Neune. Alter.
Ja, komm, lass das weitermachen.
Und dieser Pflanzenvater Aristis, da muss man noch ganz kurz zu sagen, und zu Estatu, zu diesem ganzen Komplex, das waren einmal die Hefte 1250 ungefähr bis 1400. Dann zu Anfang der 1500er nochmal so ein bisschen, ganz bisschen und um das Heft 2000 bis 2100. Für die interessierten Leser waren nicht die schlechtesten Zyklen.
Und Tallinn war in der Miniserie?
Nein.
Doch, doch, die ist da jetzt auch nochmal in der Miniserie aufgetaucht. Ich hab's doch gehört, Mario, jetzt erzähl mir da nichts.
Aufgetaucht, aber entstanden ist sie am Ende von der Frequenzmonarchie, Heft 2500 bis 2599. Da hat es den Impuls bekommen von den Kosmokraten, du musst jetzt zu einer zu einem Kosmokraten werden. Und es hat gesagt, du hör mal, pass mal auf, das geht so nicht, ja, weil ich muss meine ganze Mächtigkeitsballung, die zudem ja auch noch 800 Millionen Lichtjahre zerrissen ist, eigentlich zusammenziehen. Und damit würde ich ja alles Leben in der Mächtigkeitsballung zerstören, wenn ich alles auf einen Punkt anfange zu konzentrieren. Und diesen Genozid will ich nicht durchführen. Dann bleibe ich doch lieber Superintelligenz und leck mich doch und Kosmokrat, also nö, ne? Mach ich nicht. Und um diesen Druck abzubauen, hat sich Es dann irgendwann in zwei Superintelligenzen geteilt. Einmal Es, einmal Tallinn. Und in der Miniserie Stardust, die Handlung um die Stardust-Galaxie im Endeffekt zu einem schönen Abschluss bringt, sodass man zwar immer noch dahin zurückkehren kann, jetzt aber auch nichts verpasst, wenn es nie wieder eine Rolle spielt, läuft ein Tallinn rum. Und Tallinn ist halt im Endeffekt, ja, eine Art Klon von Es, wenn man so möchte. Aber sehr eigenständig. Und hat gleich von vornherein mal klar gemacht, aber pass mal auf, ich bin nicht der alte Zausel. Ich bin nicht Es. Und wenn Es euch Terranern schön zugewandt war, dann muss ich das noch lange nicht sein.
Ich. Jetzt geht mal. Ihr seid mir einfach egal. Geht weg. Mach einfach. Lass mich in Ruhe.
Ja, und das war sehr schön. Das war ein sehr, sehr schönes Ende des ganzen Themenkomplexes. Ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann die Stardust-Galaxien mal wieder besuchen, wo auch Sicho Dorksteiger ja herkommt, ne? Aber wenn es halt nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Es gibt, manchmal ist es halt wirklich wie in die unendliche Geschichte, womit wir wieder bei unserem ersten Podcast wären, den wir je aufgenommen haben. Mhm. Doch dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Und dann kommt es halt nie mehr vor. Und es tut einem nicht weh.
Wie hat dir denn der neue Rote Palast, also die Idee um den neuen Roten Palast gefallen?
Das war der erste Punkt, wo ich gesagt habe, hä? Da habe ich gesagt, das ist mir zu konstruiert. Der Rote Palast stand knapp 10.000 Jahre. Jetzt haben wir in den letzten 3.000 Jahren bei den Feronen wie bei den Terranern sehr viele Bedrohungen gehabt, aber wir haben auch sehr, sehr viel Fortschritte hinsichtlich Baumaterialien und so weiter gemacht. Und ein Volk, welches durchgängig in der Serie, wenn es denn mal angesprochen wurde, als sehr traditionsbewusst dargestellt wurde, dürfte eigentlich meinem Verständnis nach, wenn du ihnen sagst, okay, Neubau kostet 1 Milliarde, renovieren kostet 10 Milliarden, sagen, ja, hör mal, dann renovieren wir halt, ne? Das passt nicht zu der feronischen Mentalität, wie ich sie bisher kennenlernen durfte. Aber kaufe ich mal.
Ja, aber ganz ehrlich, so wie es geschildert war, also entweder es wird noch zum Plotpunkt, dass das irgendwie wieder auftaucht, dass mit diesem Tort, mit dem Naktiel, genau, Naktiel Ug, dass entweder mit dem noch irgendwas passiert oder dass sie halt sagen, dass das irgendwie was getriggert hat. Dieser.
Ja, von S, den eingepflanzt ist als Neugierigmacher für ein neues galaktisches Rätsel, was jetzt halt ein bisschen zu früh getriggert worden ist, weil andere in den Raum eingedrungen sind, nämlich die Makaronen, Machani.
Ja, aber so könnte ich mir das schon vorstellen. Und so die Idee von dem Bauwerk, das hätte halt auch komplett funktioniert, wenn man das irgendwie daneben oder da drüber gebaut hätte, über den alten Roten Palast. Ne? Aber so die Idee an sich mit einem klingenden, mit einem schwingenden Gebäude, das ist schon eine coole Idee.
Ja, was sich so ein bisschen verwandelt wie so ein Transformer in Dauerverwandlung.
Ja, genau.
Ganz ehrlich, fand ich sehr beeindruckend. Die Idee kriegt von mir eine glatte 10 von 10. Die Art, wie er es geschildert hat, kriegt von mir auch eine glatte 10 von 10, weil man konnte richtig spüren, wie beeindruckt Perry und Cookie und Ratch, hätte ich jetzt fast gesagt, Bully sind. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich Michael Markus Turner sagen muss, ich verbeuge mich vor dir als Autor. Weil du hast es geschafft, mein Lieber, diese ganze Stimmung wirklich so rüberzubringen, dass man die Ergriffenheit wirklich und die Freude an diesem neuen Ding wirklich spürt.
Es kann natürlich auch sein, dass so ein Autor sich halt irgendwann mal hinreißen lässt und vielleicht so ein bisschen verliebt in eine Idee ist und die dann halt irgendwie unterbringen möchte, obwohl sie nicht zu 100% da reinpasst.
Das ist mir so scheißegal, wenn das so gut funktioniert wie hier, kaufe ich.
Ja, neben den Makani, die ja versuchen, in Vega-Nähe einen Raum-Zeitriss zu öffnen, um in das Vega-System vorzudringen, entsteht ein anderer Riss auf Höhe des 35. Planeten. Und da tauchen zwei Raumjäger auf, nämlich genau solche Raumjäger wie die Dritte Macht in ihren ersten Tagen in ihrer Geburtsstunde eingesetzt hat, tauchen dort auf und werden von Perironen eingesammelt. Oder in diesen komischen Panzern von gefrorener Zeit oder Techno-Blabla. Auf jeden Fall sammelt man diese beiden Raumjäger ein und einer von den beiden Piloten hat überlebt und man trifft Jillian Weatherby, die ja eine Vergangenheit gemeinsam mit Reginald Bull hat. Das finde ich spannend, das finde ich eine coole Idee.
Social Media ist halt manchmal ein Fluch. Leider hat man in Social Media das mit den Raumjägern schon vorher gespoilert bekommen.
Oh nein.
Fand ich ehrlich gesagt ziemlich schade, weil man hat wirklich ein bisschen so dieses Rätsel drinne gehabt, während Bull schon so was geahnt hat, ne, so ganz leise im Hinterkopf, haben die anderen halt diese Gesteinsbrocken gesehen und dann, wie, da tropft was ab, das Gestein schmilzt und löst sich auf. Ja, das ist gefrorene Zeit, die tropft ab. Fand ich einen super Kniff und das, was da rauskommen soll, das wusste man als Leser ja anfangs nicht. Wenn man nicht gerade gespoilert wurde in Social Media. Und dieses Gefühl, dieses Mitraten, sowas liebe ich. Das hat Michael auch hier super, Entschuldigung, da muss ich ihn halt loben, wirklich super aufgebaut. Schade, wie gesagt, dass der Payoff eigentlich schon ruiniert wurde, weil es überall schon durch die Dinger ging.
Also ich hatte es bei Social Media nicht gesehen, aber ich muss sagen, bei mir ist sofort das Kopfkino angegangen. Ich habe so gedacht, okay, geh noch mal ganz kurz die Hefte durch. Wo hat Perry vielleicht zwei Raumjäger? verloren, stand da vielleicht, wer die Piloten gewesen sind und so weiter und so fort. Ne? Am Ende ist es halt nicht so, dass es halt keine, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendwelche gewesen sind, die man früher schon mal gehört hätte.
Nö.
Ne? Weil sie ja gerade in der Abwesenheit von, ist ja egal, das kommt in einem späteren Heft.
Und da muss ich dann sagen, ich bleib jetzt nur beim ersten Heft. Ich habe es ja gerade erst vor einer Woche gelesen. Ja, ich habe ja erst später mit der Serie angefangen. Nämlich als klar wurde, dass Chris mich hier für den Podcast braucht, musste ich mich nochmal ganz schnell hinsetzen. Dass das keine Anspielung auf die alte Serienvergangenheit in dem Sinne sein kann, mit zwei Personen, die man irgendwann mal irgendwo vergessen hat, war mir deswegen klar, Julian Weatherby ist eine Frau. Und es wurde in den frühen klassischen Heften, außer Tora, nie eine Pilotin erwähnt.
Nee, ich meine jetzt, als noch nicht der Name Julian Weatherby gefallen ist. Ne? Als man praktisch bloß sieht, alles klar, hinter diesen, diesen Steinklumpen sind diese Ein-Mann-Jäger.
Ich da habe ich eigentlich Daringhouse oder so erst vermutet, aber der konnte es ja nicht gewesen sein.
Ja, aber irgendwie sowas hatte ich mir auch gedacht, weil Lossosea war ja mit dem Einmannjäger mit diesem Sergeant Zickezacke auf diesem Planeten und hat diesen einzelnen Topsy da erschossen, der sich dorthin verkrümelt hat. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, wo er dann festgestellt hat, offensichtlich gibt es mehrere Stationsanfänge des galaktischen Rätsels.
Genau.
Und davor zurückgeschreckt ist, dort einzusteigen, genau.
Genau, da hatte ich erst dran gedacht, so, aber dass es halt jetzt Julian geworden ist, ich find's toll, ich find's, am Anfang ist sie noch so ein bisschen, ja, roter Hering, der durchgezogen wird, weil sie trägt ja dann auch eine Botschaft von S mit sich, was grundsätzlich eine geile Idee ist, weil S, ich meine, da muss ich dann auch erstmal in meinem Kopf drauf klarkommen, ne, S ist ja eine super Intelligenz und für den spielt Zeit ja keine Rolle. Du musst ja jetzt nicht die Frage stellen, wann ist Perry Rhodan, sondern wann ist es, als er dieses zweite oder dieses neue galaktische Rätsel konstruiert hat? So, mit welchem S sprechen wir da jetzt? Oder gibt es überhaupt unterschiedliche S? Aber zu welchem Zeitpunkt seiner Entwicklung hat er das gemacht? Und das fand ich halt cool, dass die halt auf der einen Seite damit umgehen müssen, mit den Auswirkungen umgehen müssen, dass ihre Verantwortliche oder die Superintelligenz der Mächtigkeitsballung halt abstinent ist, so, dass dann eine Vakanz besteht, ne? Und gleichzeitig kommen sie so, treffen sie auf ihre Relikte und wir haben jetzt hier wieder einen dieser in Anführungszeichen Sendboten von S, der Perry seinem alten Freund praktisch eine Nachricht überbringt. Und ich finde es auch schön, wie damit gespielt wird. Ne? Das fängt ja an mit Bull, der dann halt auf irgendwelche Zeichnungen oder auf irgendwelche Datenbankeinträge zeigt, ohne dass der Leser das erzählt bekommt, was er da zeigt oder auf was er da zeigt oder was seine Vermutung ist, ne? Und später geht es ja auch weiter los mit diesem in Anführungszeichen homerischen Lachen.
Was mir an der Stelle, da muss ich einhaken, ein bisschen einen kleinen Wehmutstropfen verursacht. Wir wissen ja jetzt durch das Parallellesen, dass S immer noch verschwunden ist, siehe Stand Karotarchenzyklus. Und wir wissen jetzt schon, dass Perry, Reginald, Bull und Cookie überleben werden.
Davon geht man ja aus, ne?
Ja, aber das nimmt immer so ein bisschen Spannung raus und gerade das mit S, ja? Dass das S zum Stand Karotarchenzyklus heute immer noch weg ist. Das ist so eine kleine Krux der Miniserien. Die Miniserien haben als Vorgabe, Perry muss an Bord sein. Egal wie, er muss eine Rolle spielen. Und wenn du so ein Ding in die Serie nachträglich kanonisiert einführst, wie es ja hier jetzt der Fall ist. Das hat immer so ein bisschen, weißt du, die Spannung, dieses Mitfiebern, überlebt er das jetzt? Die kommt einfach nicht auf.
Ja, aber die werden doch weder einen der Big Five killen, noch werden die S zurückbringen in der Miniserie. Also ich denke, das werden sie sich...
Och, das könnte ich ihnen sogar zutrauen, dass sie sowas machen würden, wenn da nicht dieses... Ja, ich weiß nicht, ich find's halt schade, verstehst du, weil der letzte Impact, also die Spannung besteht jetzt eigentlich nicht mehr da drin, überlebt er's, sondern wie überlebt er's? Was man sicherlich mal machen kann, aber auf die Dauer in den Miniserien irgendwann sich auch repetitiv anfühlt. Das ist ja wie mit MacGyver. Ich meine, jeder von uns weiß, dass MacGyver die alles überlebt. Bei MacGyver kommt die Spannung ja auch nicht daraus, ob er es überlebt, sondern wie.
Ja, genau.
Kann man machen, aber wenn das in jeder Miniserie ist, irgendwann wird das Konzept dann halt auch altbacken.
Ja, dann müsste es dann halt irgendwie eine Person haben als Hauptperson in der Miniserie, die halt für Perry wichtig ist, um da halt irgendwie eine Resonanz zu finden in Perry. Weißt du, da der jetzt jemanden hast, in den er sich verliebt oder der ihm sehr nahe steht oder keine Ahnung. Man macht halt wie bei Mass Effect diese Shepard trifft irgendein Kind und sieht, wie es sterben muss, Nummer, dann hast du natürlich auch Spannung drin. Ne? Deswegen ist halt ein Kritikpunkt für mich, dass man sich in Vega 1 noch so wenig mit Jillian auseinandersetzt.
Ja, fand ich aber wieder schön, weil so ist für mich die Spannung von vornherein da gewesen. Wer ist eigentlich diese Jillian? Und dann wird nur gesagt, dass Bully sie wohl kennen müsste, Bully sich kaum erinnert. Und dann eher schweigt, als was zu sagen, als es ihm so langsam wieder einfällt. Also wir wissen bis heute nicht, haben die gepimpert oder nicht? Das ist ja die Frage, die im Raum steht, Entschuldigung.
Ja, oder vielleicht
aber offensichtlich ist halt hatten sie zumindest eine Beziehung zueinander in irgendeiner Form.
Irgendwas, was ein bisschen einen anderen Drall auf die Nummer geht, als dass die beide irgendwie miteinander gepimpert hätten. Weiß ich nicht.
Ich gehe mal eher davon aus, dass es eine andere Bewandtnis hat und das wäre auch sehr schön.
Fände ich auch schöner,
ja. Ja, und alles in allem, bitte nicht missverstehen, wenn ich jetzt diese Sachen so angesprochen habe, dass ich hier wieder mecker, ja. Nein, das ist jetzt gar nicht so negativ rübergekommen im Heft und auch bei mir nicht so negativ angekommen, wie sich's jetzt anhören mag. Es sind halt nur so kleine Mini-Wermutstropfen, die immer mal reinkommen bei einer Miniserie. Ignoriert's. Die Serie ist es auf jeden Fall wert, gelesen zu werden.
Genau. Jetzt lass uns noch über das Crescendo oder den Klimax im Heft sprechen, nämlich das Eintreffen oder das Eindringen der Makani oder der Makaroni, wie du sagst, in das Vega-System, die ihre Invasion praktisch beginnen und das ganze Vega-System mit allen 42 Planeten mit einem riesigen Schild umschließen und somit praktisch verhindern, dass irgendjemand von außen nach innen kommt und halt von innen nach außen. Das heißt, die Makani haben ein sehr, sehr großes Interesse an diesem Vega-System und da sind wir dann auch bei Krakatau, dem eigentlichen Antagonisten, der halt hier auf die Jagd geht nach Perry Rhodan, Reginald Bull und Guppy, nach den ZA-Trägern. Die Feronische Flotte wird mal wieder vernichtend geschlagen, Torta wird zerstört, der neue Rote Palast, die neue Konstruktion wird auch wieder direkt in Schutt und Asche gelegt, aber der Transmitter oder der Ausgangspunkt des ersten galaktischen Rätsels unter dem Roten Palast bleibt unbeschädigt und Perry Rhodan kann am Ende des Heftes gemeinsam mit Jillian, mit Cookie und mit Bully fliehen. Und jetzt wird die ganze Sache so ein bisschen geremixed, nämlich nicht, dass man irgendwie Jillian mit einem der anderen unterwegs sein lässt, sondern Jillian schnappt sich dann als letzte Aufgabe, die sie von S bekommen hat, den Perry und stürmt mit ihnen in diesen Transmitter rein. Cookie und Bully können auch über den Transmitter fliehen und am Ende folgt auch Krakatau in den Transmitter. Es wird aber relativ offensiv beschrieben, dass die zeitlich versetzt in den Transmitter hineinkommen und dass S ja, natürlich sortiert, wer an welchen Punkt und vor allen Dingen wann er an welchem Punkt landet. Das heißt, er sortiert die hier schon wieder oben. Ja. Da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Und ich finde, die Bauchschmerzen haben sich bis jetzt bei Vega noch nicht gelegt, weil es ist ja nicht der erste Remix vom galaktischen Rätsel, so wie es in der Erstauflage Anfang der 60er Jahre passiert ist. Denn dasselbe gab es ja schon mal bei Neo. Da wurde ja auch schon mal dieses Thema galaktisches Rätsel neu bearbeitet und neu überarbeitet. Und wir wissen am Ende des ersten Heftes nicht, wie es jetzt weitergeht. Also wir wissen nicht, an welchem Punkt oder wann und wo Jillian und Perry rauskommen, wann und wo Bully und Cookie rauskommen und wann und wo Krakatau landet. Aber in Neo hat man das ja schon mal umrissen. Da ist halt Perry unterwegs mit seinen Leuten und da ist halt noch eine zweite Partei, also Crest, unterwegs mit seinen Leuten. Mit, oh Gott, wie hieß sie denn?
Genau.
Michalowna, Tatjana Michalowna und Trekker Horn. Mit denen ist Crest unterwegs und Perry ist mit Bully und den anderen halt einzeln unterwegs. Die sind halt zeitversetzt, überlappen sich in diesen unterschiedlichen Durchläufen und so weiter und so fort. Und hier habe ich echt eine große Angst gehabt, dass es halt in diesem Schema von Neo weiterläuft, dass wir jetzt zwei Parteien haben, die sich immer mal wieder gegenseitig überholen und gegenseitig treffen und halt aneinander erinnert werden. Da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel vor, aber das hat sich ja toi 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 bis jetzt noch nicht bestätigt.
Also ich muss sagen, was mir erstmal sehr, sehr gut gefallen hat, die Zeitrisse oder diese Kontinuumsrisse. Das war eine Bedrohungshaltung, man wusste nicht, was rauskam, dass das böse sein wird. Ja, war zu ahnen, aber so in seiner Komplexität nicht. Dann, dass es immer mehr Risse werden, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Schön gemacht. Dass die Feronen, während die Terraner schon ziemlich nervös werden, die Feronen sagen, auch seit man uns den 42. Planeten geklaut hat und es daraus Wanderer gemacht hat, das ist bei uns üblich. Ja, bei uns spielt eh der Raum verrückt. Genau. Das können wir ja schon nicht anders, ne? Ich meine, also ich hätte das System schon längst geräumt, ne? Bei so viel Zeitinstabilität. Aber gut, die Feronen sind da offensichtlich ein bisschen abgehärtet. Ist halt so ähnlich wie die Bewohner am Vesuv, ne? Solange da keine Lava fließt, auch das bisschen Rauch, das bisschen Erdbeben, ja mein Gott, gehört halt dazu. War sehr eindrucksvoll geschildert, auch dieser Kampf gegen diesen Schwarm, der da rauskam, dass der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Schön aufgebaut, spannend. Dass wir jetzt hier zu einem zweiten Aufguss des galaktischen Rätsels kommen innerhalb der Erstauflage, war eigentlich von vornherein klar. Was ich nachvollziehen kann, ist deine Kritik. Insoweit, schwierig. Also ich habe mir angewöhnt, aus dem Kopf raus zu verdrängen, dass es Neo gibt, wenn ich Erstauflage lese und umgekehrt. Weil damit machst du den Spaß kaputt, wie du jetzt gerade selber merkst, ne?
Nö, nicht den Spaß kaputt, aber ich hatte halt gehofft, dass sie halt nicht in diese Falle tappen und das haben sie ja zum Glück auch geschafft. Sie machen es ja ein bisschen anders.
Für mich wäre es keine Falle, weil es eine andere Serie ist. Für mich hat Neo nichts mit der Erstauflage zu tun.
Ja, aber wenn du beides liest dann und halt nochmal dasselbe aufgetischt bekommst, so von der Konstruktion her, alles klar, Die beiden Parteien sind umeinander unterwegs, ne, arbeiten zeitversetzt, dann überholt wieder der eine den anderen. Das fände ich halt nicht spannend oder das würde ich halt ungern nochmal lesen.
Ja, aber so ein bisschen wird das mit reinspielen. Es wird ein bisschen ähnlich sein. Aber das stört mich nicht. Ich finde es eigentlich sogar sehr schön. Ich habe letztens die Tage gelesen, dass diese Transmitter-Hopserei wahrscheinlich die ersten 6 Hefte so anhalten wird. Ich habe sie noch nicht gelesen. Und da muss ich sagen, why not? Die frühen Perrys waren nichts anderes als Monster of the Week. Ein Heft, Abschluss der Handlung, fertig. Erst mit der Raumschlacht im Vega-Sektor hattest du es wirklich, dass mal 2 Hefte oder 3 Hefte lang ein kleiner Handlungsstrang verfolgt wurde. Ja, da hat es erst so zugenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Michael hier auch, oder MMT, lassen wir uns so nennen, wie er in der Fanbase auch genannt wird, dass er hier das sehr bewusst auch so aufgebaut hat, ne? Dass er gesagt hat, hier, wir machen in sich geschlossene Hefte, die Handlung in der ersten Woche einfach so weit, in der zweiten Woche so weit, aber nähern uns dabei langsam dann dem jetzigen Erstauflagenniveau an und machen es Stück für Stück länger, übergreifender. Und von daher bin ich mit diesem Transmitter-Hopsen und Monster of the Week gar nicht unzufrieden. Ist mal was anderes.
Ja, dieses Transmitter-Hopping, das ist ja doch ein bisschen anders. Lass uns mal ein bisschen Meta darüber sprechen. Wir haben diese Jagd zwischen Jillian und Perry, die halt von Krakatau vor sich hergejagt werden. Oder der sie vor sich herjagt. Und auf der anderen Seite haben wir halt Bully und Gookie, die halt woanders sind, die sich aber großartig nicht fortbewegen in gewisser Art und Weise, zumindest halt im Transmitter-Spiel nicht. Sondern die halt auf einer Suche nach was anderem sind. Das heißt, du hast zwei Parteien, die unterwegs sind, ja, ähnlich wie bei Neo, aber die bewegen sich halt losgelöst voneinander, haben aber eine zusammengehörige Mission, um es mal so zusammenzufassen. Und bei der Erstausgabe, bei den ersten 19 Bänden war es ja so, dass es keine geteilten zwei Parteien gab, sondern es gab halt nur Perrys Gruppe, die halt Monster of the Week mäßig jede Woche einen neuen Schritt vom Rätsel praktisch weitergegangen sind. So, und bei Neo hast es halt so, dass die sich halt teilweise ergänzt haben, teilweise die Grundlage füreinander geschaffen haben. So war es ja bei Neo so, dass Perry überhaupt erst diesen ersten Tort, mit seiner Gruppe zusammen, diesen ersten Tort ermöglicht haben, dieses Zeitparadoxon, was da entstanden ist. oder diese Self-Fulfilling Prophecy nennt man das ja, glaube ich, worauf sich dann Crest in seinem Abenteuer bezieht und das halt praktisch herausfindet. So, und die verpassen sich da halt teilweise über Wochen, teilweise über Jahre, so. Und mehrfach läuft das so, dass diese Wege voneinander sich überkreuzen. Und das fühlt sich halt hier nicht so an. Ich finde, hier hat man zwei Handlungsstränge, die erst weit auseinanderlaufen und dann halt irgendwann wieder aufeinander zusteuern. So ähnlich wie das bei der Fanta-Nummer in Neo gewesen ist, wo halt Perry unterwegs gewesen ist mit seinen Abenteuern und halt Reginald und Cid Gonzales und sowas, die halt unterwegs gewesen sind, und am Ende der Staffel haben sie sich wieder getroffen und sind halt wieder zusammengekommen. Weißt du, so fühlt sich das für mich ein bisschen an.
Ja.
Also es ist nochmal ein anderer Dreh auf die ganze Geschichte. Es ist halt nicht dieses, das, was sie in Neo gemacht haben, nochmal auf die Vega runtergebrochen, sondern halt was Neues. Und das mag ich ehrlich gesagt ganz gern.
Ja.
So, Mario, dann lass uns mal zum Fazit kommen, nachdem wir unseren Transmitter-Durchgang erreicht haben. Was ist es jetzt für dich unterm Strich? Ist es ein gelungener Auftakt? Ist es ein vielversprechender Auftakt? Oder ist es halt so ein, ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hingeht, Auftakt?
Der Analyst in mir und die, ja, mein Meckersinn sagt, mein Bauch sagt, geil, will mehr.
Das sind ein paar, also ich sehe auch ein paar Klinken, die das ganze Ding hat, aber so vom Lesen her, von wie die Geschichte durchgerutscht ist sozusagen, hatte ich meinen Spaß dran, ne? Aber ja, ich hatte an dem Punkt noch nie so unbedingt eine Vorstellung, was er jetzt so richtig mit mir vorhat.
Ja, und das gefällt mir. Was mir sehr gefällt, ist, dass wir mit Krakatau echt mal wieder ein echt pissiges Drecksarschloch kriegen. Mal eben ein paar Millionen Feronen abmurksen, nur um mal klar zu machen, pass mal auf, ich bin hier der Boss, ne?
Wenn du dich gefragt hast, ob ich gut oder böse bin, jetzt weißt du es.
Ja, und ich bin eigentlich einer der Guten, weil ich lasse die meisten von euch leben. Obwohl ihr mir eigentlich so scheißegal seid. Das war schön. Endlich mal ein Bösewicht schwarz-weiß. Zumindest erscheint er hier zu Anfang so. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat und auf jeden Fall einen Punkt extra in der Wertung verdient, das angedeutete Ende mit Gookie, als er fassungslos sagt, nein, ich hasse dich, S. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich bin jetzt gerade bei Stand 2. Ich habe das zweite Vega erst heute gerade kurz vor Aufnahme des Podcasts abgeschlossen. Wir haben heute den 12.06., wo wir es aufnehmen. Ich weiß also nicht, wo sie rausgekommen sind. Das habe ich mir auch nicht spoilern lassen. Aber ich vermute mal auf Tramp. Es ist kalt, wo sie rauskommen, und Gookies Reaktion. Ich wette, die kommen auf Tramp raus. War aber ein schöner Spoiler. Im Endeffekt oder ein schöner Teaser, der da Geschmack auf mehr macht. Das war, so muss ein Roman enden. Mit einem nicht zu bösen, aber neugierig machenden Cliffhanger. In Punkten ausgedrückt gebe ich dem Heft, schwierig. Ich bin so ungefähr bei 7 von 10.
Ja, ich glaube, wir haben schon relativ viel zusammengefasst, was wir über das Heft denken. Ja, ich hatte, wie gesagt, meinen Spaß. Da brauche ich kein Hehl drum machen. Das Heft hat leider ein paar Versäumnisse, ein paar Klinken drin, wie zum Beispiel das Ziel. So, warum geht Perry, Jillian, Gookie und Bully auf diese Transmitterreise? Ihre Mission ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar genug. Klar, man sagt jetzt, ja, es zeigt euch praktisch einen Weg, die Makani zu besiegen. Das ist trivial, das zu sagen, ja, okay. So, aber so, warum? Why? So, hätte man mir jetzt hier noch ein bisschen eine Brotkrume ausgelegt, wäre das, glaube ich, auch ganz spannend gewesen.
Naja, aber das hat man eigentlich schon. Er hat es nur nicht so richtig schön rausgearbeitet. Das hatte für mich was von Terminator. Komm mit mir, wenn du leben willst.
Ja, klar, ist das echt runtergebrochen aufs Nötigste. Aber das große Fass hat er hier noch nicht aufgemacht. Und das macht er auch in den frühen Folgebänden nicht. Das geht halt erst später los, wenn das wirklich so ein bisschen ins Rollen kommt. Kisten. Unterm Strich, je mehr Zeit vergeht und je mehr Vega-Bände ich gelesen habe, also ich bin jetzt auf aktuellem Stand, muss ich sagen, war das ein gelungener Auftakt, weil er echt wenig verrät über die Folgehandlung, es dir aber ein echt gutes Gefühl dafür gibt und dich wieder so einnordet und den Charakteren die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Das klappt bei den Nachfolgebänden, das werden wir uns dann anschauen, wie das klappt. Ne? Aber hier funktioniert das echt gut. Und je mehr Hefte ich von Vega gelesen habe, desto mehr kann ich den ersten Band wertschätzen. Deswegen komme ich unterm Strich zu einer 8 von 10. 8 von 10 Punkten. Also wirklich perfekt ist das Heft nicht. Mhm. Zum Beispiel auch, dass dieser zeitliche Kontext so ungenutzt bleibt. Dass diese Vega, gerade auch am Anfang, wenn du dich reinliest, bis dann halt wirklich mal ausgesagt wird, dass es 2059 spielt, dauert es halt ein bisschen und du stellst dir die ganze Zeit die Frage, ja, okay, wann sind wir jetzt hier? So, wie soll ich mich jetzt gerade orientieren? Ne? Also sind wir jetzt, ist der Mythoszyklus schon so lange her, dass die ganzen Auswirkungen vorbei sind? Oder kann man sich halt, wie kann man sich überhaupt bewegen? Was
ist? Steht aber doch im Intro auf der allerersten Seite.
Echt? Habe ich das überlesen? Das ist ja frech von mir.
So, jetzt muss ich gerade mal klicken, weil ich meine, Entschuldigung, selbst wenn wir in der Podcast-Aufnahme sind, also das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen, da muss ich auch gucken. Und ich habe ja meine E-Books alle auf meiner E-Book-Bibliothek bei Beam. Und da gucke ich doch gerade mal in Perirodan Vega 1 rein. So, Kapitel 1, Vorspann. Seit mehr als 3.500 Jahrtausenden, erster Satz. Und im zweiten Absatz, als die Raumfahrer einst zu den Sternen aufbrachen, bla bla bla, Jahr 2059, NGZ.
Steht da auch was drin, ob die Auswirkungen der kairanischen Epoche schon überwunden sind?
Nein.
Weil das ist zum Beispiel so ein Thema für mich, so wenn das 2059 spielt, dann muss ja irgendwas noch davon übrig sein und davon spüre ich halt nichts.
Ja, das ist so halt das Ding, wenn du es zwischen zwei Zyklen ansetzt und das haben wir auch schon festgestellt, zu Beginn des Tarchenzyklus, dass irgendwie die 25 Jahre, die dann vergangen sein sollen, sich nicht anfühlen wie 25 Jahre. Ja, dafür sind viel zu viele Spuren noch übrig. Andererseits, wenn ich meine Eltern so reden höre, mein Vater hat zum Beispiel damals den Krieg ja noch mitgekriegt, ne? 32er Baujahr. Der sagte auch, 1945 lagen wir am Boden und waren zerbombt. 1950 hast du davon fast nirgendwo mehr was gemerkt.
Ja, stimmt schon. Ja.
Also es ist Wahnsinn, wie schnell, wenn die Menschen mal alle mit anpacken, wie schnell sich ein Land auch von einem Krieg weitestgehend erholen kann. Ja klar, ich meine, du findest heute noch Fliegerbomben, ne? Und du findest hier und da auch nochmal eine zerbombte Ruine, weil alles hat man natürlich nicht wieder aufgebaut. Aber
ich denke nicht nur selbst erholt, also wie schnell man sich davon erholt, sondern wie schnell man sich davon erholen will.
Ja. Ja, man will es verdrängen.
Aber so ein paar Relikte hätten mir jetzt ganz gut gefallen, weil das einfach so ein bisschen Kontext gibt und mir hilft halt, mich zu verorten und halt nicht erst nochmal nachschauen zu müssen, okay, wann sind wir jetzt hier genau? Sind wir 2059 oder sind wir schon während der Anfänge des Chaos, also ist nächste Woche, beginnt nächste Woche der Chaotarchenzyklus oder sowas, weißt du, dass du sagst, okay, in 2 Wochen kommen die Deserteure an. Und der Sternruf gilt oder sowas, dann weißt du ja, wo du gerade mit den Charakteren bist. Und wenn dann halt noch 12 Jahre, in 12 Jahren kann so viel passieren, weißt du?
Man hätte hier vielleicht eine Seite einstreuen sollen oder eine halbe Seite mit Bully, Perry und Gookie sind von Terra aus, welches jetzt wieder der Hauptsitz der Terraner war. Man war von Rudin aus rübergezogen, wieder zurück nach Terrania. Auf die erste große Goodwill-Reise nach dem großen Saubermachen im Anschluss an die kairanische Epoche.
Ja, irgendwie sowas. Ja,
so ein Stolpersatz, der jetzt vielleicht nicht der beste ist, aber ja, 2, 3 Sätze, ja, okay, aber komm, du, ganz ehrlich, da sind wir jetzt aber sowas von im Feinheitenbereich.
Ja, das, wie gesagt, das ist so eine, also das ist so die Kritikebene, die mich da stört. Also da gibt's, wenn dann überhaupt, zum Mosern auf höchstem Niveau, würde ich sagen. Eine 8 von 10 gibt's von mir. Und ich hatte nach dem Lesen extrem viel Bock auf die weiteren Bände.
Ich auch. Und deswegen würde ich sagen, diesen hier, Band 1, schließen wir nochmal mit einem schlechten Altherrenwitz.
Oh, sehr gut. Sehr gut, die Einfahrt.
Was ist ein Machani in Salzsäure? Eine gute Lösung.
Ja, gut. Damit verabschieden wir uns, meine Damen und Herren. Lieber Mario Stas, es war mir mal wieder eine Ehre, im ersten Spin-off mit euch über Perirodenhefte zu reden. Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn es heißt Willkommen in der rollenden Stadt von Ben Calvin Harry. Bis dahin, Mario, sagt Tschüss.
Tschüss.